Hallo Leute. Ja, jetzt noch. Ich habe mir gedacht, so eine Stunde geht noch. Radiant Tracer und der Dr. Brunux. Dankeschön für die Pog-Subscriptions. Ich muss gerade nochmal einen Vorschaurechner anmachen. Weil dem ist gerade aufgefallen, dass es eine neue Chrome-Version gibt. Und als er versucht hat, die Chrome-Version zu updaten, hat er festgestellt, ups, die Festplatte ist ja voll. Warum auch immer, ich mache auf dem Rechner eigentlich gar nichts. Die war wahrscheinlich schon die ganze Zeit nahezu voll und jetzt ist sie komplett voll. Ich muss übrigens ein bisschen hören, ob das Handy klingelt, weil ich muss auf Monitormeldungen von der Arbeit gucken, falls da irgendwas kommt. Glücklicherweise kommt da immer nur sehr selten was. So, jetzt der Vorschaurechner auch am Start. Ah ja, ja. Nee. Ich muss mal was trinken eigentlich. Muss mal kurz was einschenken. Hab, glaube ich, heute recht wenig getrunken. Hast du gewisse Benefits erst nach der Probezeit nutzen können? Hast du an diesem. Ja, habe ich. Aber ganz ehrlich, das benutze ich für nichts. Außer für Dienstkram. Das ist ein iPhone. Was ist denn das für eins? Das ist noch ein iPhone, was keine drei Kameras hinten hat. Wahrscheinlich ein 12er. Vermutlich. Noch ein 10er, oder? Wartet mal. Ach, ich weiß, kann auch ein iPhone. Ich weiß nicht, es ist noch so ein etwas schmaleres iPhone mit nur zwei Kameras hinten. Nee, das sind diese ganz flachen Kameras, nicht diese dicken, sondern so viel. Wo sieht man dann, was das für ein iPhone ist? Kann man das in den System-Settings irgendwo sehen? So allgemein Info? Ein iPhone 12 ist das. Ein iPhone 12. Aber ich benutze das für nichts. Wirklich, ich habe da nichts Privates drauf. Weil das habe ich mir beim letzten, also beim Wechsel auch überlegt. Das war ja eines der Probleme, die ich hatte, als ich gewechselt bin. Von der alten Arbeit zu dahin. Da wollte ich ja die Handynummer mitnehmen. Und das war ein bisschen größerer Akt. Und ich habe mir vorgenommen, ey, ich werde kein Diensthandy mehr privat benutzen. Da gibt es einfach viel weniger Probleme. Also nicht, dass ihr die Firma Probleme macht, sondern für dich selbst gibt es weniger Probleme. Du musst keine Nummer umziehen, du musst dir nicht Gedanken machen, ob die App jetzt dienstlich oder privat benutzt wird. Gerade bei Office ist das kompliziert. Und du weißt, welches Handy klingelt, dann ist es auch das für die App. Also, ich finde es einfach angenehmer. Ich habe zwei Handys dabei. Bei mir auf der Arbeit gibt es viele, die schwören darauf, nur das Diensthandy mitzunehmen. Immer und überall, die haben gar kein privates mehr. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, da bin ich schon durch. Ich mache das absichtlich so. Ich renne jetzt halt immer mit zwei Handys rum. Ich werd im Zug teilweise übelst blöd angeguckt. Weil im Zug kommt es manchmal vor, weil ich halt erst von der Arbeit weg bin, dass noch irgendwie ein paar Teams-Messages kommen oder sowas, ne? Und da muss ich immer iPhones dual-wielden im Zug. Also mein privates, weil ich da halt gerade gucke auf Reddit oder irgendwas auf YouTube laufen habe, irgendwie guck mir halt was an und dann höre ich halt eine Message oder merkst, dass es im Rucksack vibriert, dann mache ich halt nochmal auf und hole das Handy da raus. Dann muss ich dann zwei iPhones dual-wielden. Und die denken wahrscheinlich im Zug, Alter, guck dir mal den Kack-Angeber an, man muss uns hier alle auf die Nase binden, dass er sich voll krass findet, weil er zwei iPhones hat. Apple Akimbo sozusagen, ja. Dual iPhone Models. Aber zum Glück nicht 1887 oder so. Warum weiß ich eigentlich noch, dass diese Dinger Model 1887 hießen? Alter, das ist 500 Jahre her. Ich mach mal kurz Package Update. Hießen die überhaupt so? Nicht, dass ich mich jetzt übelst abfeier und das stimmt überhaupt nicht. Ich mache heute kein Rust, Leute. Das halte ich heute nicht aus. Wir können ihn noch nicht. Ich wollte eigentlich vorhin, aber da wollte ich auch schon vor 2 Stunden anfangen, ein bisschen Rust weitermachen, aber das halte ich heute wirklich nicht aus. Leute, 10 Sekunden für den Scam Drain. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber macht ja nichts. Muss ja hier keiner subskribieren, wie es mein Englischlehrer gesagt hätte. Ist auch nice, wenn ihr einfach nur am Start. So. Machen wir mal den ganzen Krempel zu. Package Update. Pac-Man. Ich use Arch Linux, by the way. Ich dachte mir, ich erzähle euch das mal. Weil sich das für einen ordentlichen Arch Linux User gehört, dass er der Welt mitteilt, dass er, by the way, Arch Linux verwendet. Ich habe früher mal gedacht, es heißt Arch Linux. Ist es aber nicht. Es ist Arch. By the way. So. Nix, war ein Kernel-Update oder irgendwas dabei in der Richtung? Nee, keine Ahnung, trotzdem, Reboot, immer Reboot, bam. Flipphone. Ja, kennt ihr noch diese alten Motorola Razr, wo die ganzen Leute, die sich super, super krass fanden, ein goldenes Motorola, nee, war das Motorola? Ja, ich glaube, goldenes Razr Phone hatten. Da gab es dann auch irgendwie die Razr Dolce Cabana Edition und so ein Stumpfsinn. Was sich dann irgendwelche, ja, Wichtigtuer gekauft haben und den ganzen Tag damit dann rumstanden und das die ganze Zeit auf und zugeklappt haben, so als sind sie halt super krass im Business und super, super wichtig. Also im Prinzip so ein bisschen wie kommen in die Gruppe heute, wo sie dann vorbeikommen mit dem fetten Auto, haben sie es halt damals mit dem goldenen Handy gemacht. Dabei waren die Dinger so schrottig, Mann, ich fand die überhaupt nicht geil. So. Haben wir geschafft. So, Packages sind up to date. Eigentlich hat es überhaupt keinen Sinn, dass ich Package-Updates gemacht habe, aber ich dachte mir so, weil, warum nicht, wenn wir schon dabei sind, ne? Hey, hatte heute ein großzügiges Anbekommen, RPG zu entwickeln. Das kommt jetzt aber sehr random, oder? War mit Schulung und allem drum und dran. Gehalt wäre nach 2 Jahren bei 3.700 Euro, hätte ich das annehmen sollen. Das kann ich dir nicht sagen. Also als erstes muss man natürlich wissen, genau, das kriegst du am Ende überwiesen. Das ist schwierig zu wissen im Vorfeld. Ja, brutto ist das jetzt nicht so krass. Musst du überlegen. Also es sei denn, die bezahlen 18 Monatsgelder oder sowas. Ja, das ist nicht viel. Nö, hättest du nicht annehmen sollen. Es sei denn, du möchtest unbedingt Spiele entwickeln. Aber die Leute rekrutieren doch nicht einfach random Leute als Spieleentwickler. Wie kam das denn dazu? Es ist doch nicht so, dass ich heute sage, Chat, Frosty GR, wie sieht's aus? Möchtest du Spieleentwickler bei mir werden? So einfach random, so irgendwelche rauspicken. Oder war das was irgendwie LinkedIn? Oder gar in Deutschland ist ja Xing sehr beliebt. Warum eigentlich? Ich habe immer den Eindruck, die ganze Welt verwendet LinkedIn. Deutschland wird eigentlich auch LinkedIn verwendet, aber irgendwie hält sich Xing trotzdem hartnäckig. Wobei man sagen muss, LinkedIn ist eindeutig eher das, sagen wir mal, das ja, so Facebook ist das falsche Wort. So dass das. Mir fällt gar kein Vergleich dazu ein. Nicht das TikTok der Job Arbeit, Social Dinger. Zumindest, es ist so. Auf LinkedIn sind so diese ganzen Möchtegern Elon Musks am Start. Die dir dann sowas wie erzählen, Führung bedeutet für mich bla 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 oder sowas, ja. Oder die dir dann erzählen, wir machen hier Spitzen-IT. Und dann lobpreisen sie sich erstmal 2 Seiten lang. Ja, aber warum gehen die nicht einfach auf? Warum gehen die nicht auch auf LinkedIn? Weil LinkedIn hauptsächlich IT ist, oder was? Aber Xing doch auch, oder nicht? Ich kann es mir jetzt. Ich meine, ich glaube nicht, dass hier der lokale Schreiner auf Xing irgendwelche Nachwuchskräfte sucht. Also ich habe ein LinkedIn-Profil, das kennt ihr ja. Ich habe leider mein Passwort dafür nicht mehr. Das gibt es aber immer noch. Definitiv nicht fake, dieses Xing-Profil. Und was ich gemeinsame Kontakte ansehen. Was zum Teufel, welche gemeinsamen Kontakte? Ich bin nicht mal eingeloggt. Ich kann überhaupt keine gemeinsamen Kontakte haben. Was eine Chibate-Blödsinnsanzeige. Gemeinsame Kontakte ansehen. Ja, ja, genau hier. Das sind meine, ja, die ganzen Entwicklergrills. Alles meine Kontakte. Ach nee, ich bin ja gar nicht eingeloggt. Kein Fake-Profil. Ich habe leider, ich habe das auch mit einer Fake-E-Mail-Adresse verknüpft. Keine Chance mehr da reinzukommen. Der ist nice. Arbeitslos bei Apple. Cloud Native Java Developer. Bist du denn wenigstens hauptberuflich Java-Entwickler oder hast irgendwas in der Richtung auf deinem Profil stehen? Oder haben sie dir einfach randomized, so, ah, guck mal, der hat schon mal was programmiert, möchte der nicht Java-Entwickler werden, geschickt? Ist einer von euch, Chatke, haben wir hauptberufliche Java-Entwickler am Start? Und es muss nicht hauptberuflich sein. Leute, die schon mal Java-Zeug entwickeln, haben ein bisschen größeren Stil. Du kennst welche, ich kenne auch welche. Kennen tue ich auch welche, das stimmt. Nee, okay, sehr gut. Exzellent. Oh doch, haben wir. Ja, weil es ist gar nicht so wenig verbreitet. Deswegen hätte es mich jetzt auch gewundert, wenn wir gar keine hätten. Okay, Theo, ich habe mal eine Frage an dich, wenn du Java-Entwickler bist. Ich habe den Eindruck, dass, also, ich kenne ja auch von der alten Arbeiten, von der neuen Arbeiten, so ein paar Java-Entwickler. Ich habe den Eindruck, dass Java-Entwickler irgendwie keinen Bock haben, sich andere Sachen außer Java anzugucken. Ich meine, letztendlich kannst du das wahrscheinlich auf ganz vieles übertragen, aber ich habe das schon gemerkt. Letztens hatte ich einen Java-Entwickler, der wollte Kubernetes über Maven installieren, anstatt einfach Binary. Ich meine, es hatte vielleicht einen Sinn, aber ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Man kann es auch irgendwie übertreiben. Also Maven ist irgendwie so ein Package-Manager für Java. Und so ein Dependency-Manager, muss man sagen, eigentlich. Wobei, Chatke, was ist Maven für Java eigentlich genau? Ich dachte, das ist sowas wie Nuget. So ein Dependency-Manager-Package-Installer. Vielleicht weiß das ja irgendjemand. Zumindest, ich habe den Eindruck, Java-Entwickler haben irgendwie keinen Bock, irgendwas außer Java zu verwenden. Wie gesagt, Maven, um Binary-Packages aus dem Internet runterzuladen und solche Geschichte. Wie gesagt, ich habe das Passwort nicht mehr. Ich kann nichts annehmen. Sätge. Okay, ist das nicht so? Gut, vielleicht kenne ich einfach nur die falschen Java-Entwickler. Aber ich habe diese Eigenschaft schon bei vielen Java-Entwicklern gesehen. Am geilsten war mal einer, der immer noch, wie heißt das Ding? NetBeans? Gibt's sowas? NetBeans? Ja, genau. NetBeans. Leute, ist. Moment, gehört das Oracle? Oh shit. Das gehört Oracle? Ernsthaft? Monkeys? Nee, Apache? Ja, was denn jetzt? Ist NetBeans POC oder Pains Champ? Also ich weiß nur, es ist alt. Und auf der alten Arbeit hatte ich einen Entwickler, der hat total geschwört auf NetBeans. In der Schule. Ja, ich habe NetBeans irgendwie vor 20 Jahren oder so mal installiert und dann nicht gewusst, was ich mitmachen soll, wieder runtergeschmissen. Übrigens, Chat, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Svelte 5 Alpha ist raus. Wenn ich das ja noch richtig schreiben kann. Vielleicht sollten wir uns das gleich mal angucken. Ich glaube, wir gucken uns gleich mal an, was New in Svelte 5 Alpha ist. Ich schreibe mir das mal kurz in die Stream-Themen aus. In die Stream-Themen auf. Ey, ich kann heute nicht schreiben. Svelte ist ein JavaScript-Framework. Also ein JavaScript-Framework von 3. Mehr gibt's ja nicht. Macht ja keine JavaScript-Frameworks. Gibt nur 3 Stück. Ja, okay, wenn du Node.js mitzählst, noch vier. Vier vielleicht. Ja, vier. Aber da muss man schon echt großzügig sein, dass es da vier gibt. Svelte ist ein JavaScript-Frontend-Framework, wo du Webseiten mitmachen kannst. Allerdings muss man da noch dazu sagen, es ist nicht nur Webseiten, also es ist eigentlich komplett Full-Stack-fähig mittlerweile. Du kannst Server-Side-Rendering machen, du kannst Frontend, reine Frontend-Single-Page-Applications machen, du kannst so Hybrid-Sachen machen, Server-Side-Rendern, hydraten und auf dem im Frontend fortsetzen. Du kannst API-Endpunkte mit JavaScript machen. Also kannst eigentlich in Svelte mittlerweile komplette Web-Anwendungen bauen, Backend und Frontend mit allem, was man braucht. Ich persönlich mag das allerdings nicht, den Backend-Teil. Vielleicht habe ich es einfach noch nicht genug benutzt, aber ich bin kein großer JavaScript-Backend-Fan. Obwohl ich JavaScript selbst eigentlich ziemlich mag mittlerweile. JavaScript ist neben C-Sharp meine mittlerweile tatsächlich, man glaubt es kaum, Zweitlieblingsprogrammiersprache. Das liegt aber auch daran, weil Ruby niemand mehr verwendet. Denkt ihr, es kommt irgendwann eine gute Alternative für JavaScript? Nein. Das sehe ich nicht. JavaScript ist so omnipräsent mittlerweile im Browserumfeld, auf dem Desktop, überall. Ich meine, guck mal, ein Großteil der Handy-Apps dürfte JavaScript sein. Ein Großteil der Desktop-Sachen ist mittlerweile ja auch JavaScript. Guckt euch Discord an. Discord ist JavaScript mit einigen Native Extensions auf dem Desktop. Die ganzen Webseiten, das also ohne JavaScript geht's nicht mehr. Und JavaScript ist eigentlich zu groß, um es auf einen Schlag zu ersetzen. Man muss allerdings sagen, JavaScript muss auch überhaupt nicht ersetzt werden, weil JavaScript im Vergleich zu, sagen wir mal, C++ einen echt ganz guten Job macht, die Sprache kontinuierlich sinnvoll zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Nicht so wie C++, wo man in den Standard guckt und sich zum Beispiel fragt, was wollen die von mir überhaupt? Ja. Zum Beispiel, du gehst da hin und willst dir die Features von C++ 23 angucken. Ich bin noch nicht mal in der Lage, diese komische Webseite hier richtig zu bedienen, dass ich mir die Features anzeigen lassen kann. Ja, also, keine Ahnung. Ja, hier steht, was es zum Beispiel Neues für C++ 23 gibt. Und da steht dann so Sachen drin wie, ja, wobei, das ist doch gar nicht alles. Als wenn die Webseiten schon so schrottig sind, Mann, da hat man schon wieder gar keinen Bock, Alter. Ah. So, da hat man dann zum Beispiel solche Sachen. Nee, das wollte ich euch nicht zeigen. Ja, da hast du dann solche Sachen, wo sich irgendjemand gedacht hat, alles klar. Jetzt ist obvious, was hier passiert. Ich finde, es ist ganz, ganz klar. Also, so logisch. Ich meine, und das ist noch, Leute, und das ist noch easy C++ Templating, was man hier sieht. Das geht noch viel, viel krasser. Also ich meine, nachdem ich jetzt die letzten Tage mir ein bisschen Rust angeguckt habe, muss ich sagen, die Rust-Syntax ist genauso kacke, nur mit dem Unterschied, dass Rust noch in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt. Ja, also, wie gesagt, du hast recht. Ich meine eigentlich SvelteKit. Ich verwende das mittlerweile echt synonym. Ich glaube, ich habe noch nie... Ich habe noch nie eine einzelne Svelte-Anwendung gemacht. Du hast vollkommen recht. Das Full-Stack-Geschichte ist SvelteKit und hat mit Svelte gar nichts so direkt zu tun. Also, das eine ist nicht das andere. Aber ich meine SvelteKit, ja, das stimmt. So. Und deswegen, das wird nicht passieren. Aber das ist auch nicht schlimm. JavaScript ist mittlerweile wirklich ganz gut geworden. Natürlich hat JavaScript immer noch so die üblichen Dinger, die, ne? Also, wie geht das? Wie war das? Ich krieg's aus dem Kopf gar nicht mehr hin. Ja. Ja, ich hab's wieder gefunden. Ja, also JavaScript hat schon so ein paar komische Dinger. Also hier kommt das raus. Das finde ich ist immer das beste Beispiel, wie weird JavaScript letztendlich ist. New Array 5 Join A minus. Allein schon dieser Ausdruck ist halt schon komplett 4. A minus 10. Aber letztendlich, wenn man sich ein bisschen reindenkt, ist es ja eigentlich ganz logisch, ja? Es ist ein Array mit 5 Slots, ein leeres Array mit 5 Plätzen drin. Und dann joint man das, also mit join macht man, glaube ich, aus einem Array einen String und gibt an, man möchte als tja, Trennzeichen zwischen den nicht vorhandenen Elementen, zwischen den 5 nicht vorhandenen Elementen, ein Trennzeichen möchte man eben a-10 benutzen. a-10 ist allerdings not a number, deswegen kommt 5 mal not a number und am Ende wird das Ganze dann halt plus, weil es ein String ist, am Ende plus Batman kommt halt das raus. Ja. Aber das ist für mich immer das beste Beispiel, wie pipega JavaScript immer noch ist. Aber nichtsdestotrotz, JavaScript hat halt so ein paar, also auch diese Sachen mit gleich, gleich, gleich und sowas. JavaScript hat ultra viel weird-champiges Zeug drin. Nichtsdestotrotz, man kann das mittlerweile echt ganz gut umschiffen. Und wenn man es nicht drauf anlegt, es kaputt zu machen, dann geht es in der Regel auch ganz gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch, also durch diese super dynamische Natur von JavaScript, dass du auch überall eigene Funktionen dran attachen kannst und sowas, ist das halt auch super nice, da eigene Library-Funktionen und so zu erstellen. Also die ganzen Frontend-Frameworks, die wären mit ihrer zusätzlichen Syntax wahrscheinlich in anderen Sprachen gar nicht so ohne weiteres möglich. What the fuck? JavaScript. Das kenne ich. Den Konferenztalk kenne ich. Ja, der ist top. Ja, hier hast du ein paar Examples. Ja. Ja, das ist auch geil. Das ist auch mega nice. Wobei, ist das überhaupt das, was ich meine? Array is equal to not array. Obviously, alles klar, oder? Es ist halt schon weird. Es ist halt auch ein bisschen problematisch, dass es halt alles geht. Aber denkt dran, ihr wisst, wie JavaScript entstanden ist. JavaScript ist entstanden als Netscape? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es Netscape war. Als irgendein Browserhersteller gesagt hat, wir brauchen für eine neue Demo-Version von unserem Browser irgendwas Skriptbares. Du hast eine Woche Zeit. Und dann hat er, oder 14 Tage Zeit oder sowas. Und da hat der JavaScript-Erfinder sich hingesetzt. Ach ja, und sie haben ihm dazu gesagt, hau irgendwas rein, am Ende benutzt es eh keiner, wir brauchen das nur zu Demo-Zwecken. So ist JavaScript entstanden. Also sprich, der JavaScript-Erfinder hat irgendwie in ein paar Tagen was zusammengeknüppelt. Das wurde in den Browser gepackt und siehe da, das Dumme ist, die Leute haben es verwendet und seitdem war es nicht mehr änderbar. Und wisst ihr, das ist auch so eine Frage, die man sich dann immer stellt, die man sich bei vielen Technologien stellt, die halt Sachen drinne haben, die nicht richtig durchdacht sind, ja? Also das, was ich euch eben gezeigt habe, das ist ja offensichtlich nicht richtig durchdacht, dass so Dinger möglich sind in der Sprache. Und das Blöde ist halt, man denkt sich so, ey, warum ändern die das nicht einfach? Das Problem ist halt, es gibt Webseiten, es gibt Anwendungen, die verlassen sich darauf, dass das funktioniert. Und die würdest du auf einen Schlag kaputt machen. Also du kannst quasi nie diesen alten Weird Champ entfernen aus JavaScript. Das geht nicht. Weil du dann zig Webseiten hast, die kaputt gehen, weil irgendwelches Sonderverhalten nicht geht. Und deswegen kannst du halt auch in vielen älteren Sprachen Sachen nicht einfach ändern. Man kann es aber versuchen, sag mal, sinnvoll zu erweitern. so wie das JavaScript macht, dass manche alten Konstrukte eben überflüssig werden. Zum Beispiel, ja, JavaScript bekommt jetzt eine neue Date-Time-API, weil die alte Kacke ist. So, bisher haben die Leute immer sowas wie Date-FNS verwendet als zusätzliche Library, weil der Date-Support in JavaScript doof ist. So. Und jetzt gibt es JavaScript New Date. Ich weiß gar nicht, wie das. Ich weiß gar nicht, wie das neue Zeug heißt. Chatke, ihr JavaScript Pfeifherz. Ja, Temporal API, genau. Can I use? So, und das ist halt. Okay. Man kann das noch nicht usen. Aber die Idee finde ich halt ganz gut. Weil JavaScript jetzt nicht sagt, okay, wir machen das alte so noch mehr Weird-Zeug obendrauf und parallel neues Weird-Zeug, was genauso wie, so wie C++. JavaScript sagt, okay, die alte Datetime-API ist vielleicht nicht so geil, viele Seiten verwenden die. Lass die mal da und die kann man für einfache Sachen verwenden. Aber hier habt ihr was Neues, ein bisschen besser durchdachtes. Also, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, wie die das machen. Ich suche gerade Fenstersensoren, habe schon Shelly-Geräte, aber nichts mit ZigBee oder MQTT eingebaut. Gibt's da Hub- und Sensor-Empfehlungen? Ja, ich kann dir ein paar empfehlen. Ist halt die Frage, für welche Technologie du das haben willst. Ich habe tatsächlich noch ganz viele Z-Wave-Sensoren, weil ich damals, als ich mit Heimautomatisierung angefangen habe, viel mit Z-Wave gebaut habe und die Dinger halten einfach ewig. Deswegen ist es. Ich glaube, ich habe die jetzt seit 5 Jahren und so die Batterie geht immer noch. Also das ist nice. Ansonsten, was ganz gut ist, wenn du ZigBee haben willst, sind die Cara-Door-Sensors, die ganz klein. Da musst du auch ein bisschen gucken, weil da gibt es irgendwie 3 verschiedene Versionen von. So wie halt bei vielem China-Kram, wo man nicht richtig durchblickt. Und ich glaube, das ist der ganz alte. Oder der ganz neue, man blickt es da nicht so genau. Das ist nochmal ein anderer. Was auch immer. Es gibt davon aber verschiedene Versionen. So, zumindest, da brauchst du gar keinen Hub. Da brauchst du einfach nur einen ZigBee-Stick. Ich habe einen Konbi. Ich würde aber heute kein Konbi, also auch kein Konbi 2 mehr kaufen. Ich würde mir heute, wenn ich was mit ZigBee mache, einen. Wie hieß der Kram? Einen mit diesem neuen Chip drauf kaufen, der Thread, ZigBee und alles kann. So von Sonoff zum Beispiel. Der Sonoff-Stick ist ganz gut. Mit dem neuen ZigBee-Chip drauf. Ja. Also da kannst du eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Und manchmal hast du Glück. Manchmal gibt es bei AliExpress, bei den chinesischen China-Chinesen, gibt es manchmal billiger. Oh Mann, Alter! Die Seite sieht einfach so krass nach Scam aus, ne? Ja, und da hast du manchmal Glück. Da kriegst du relativ günstig, wie zum Beispiel hier. Wobei das wahrscheinlich nur einer ist. Ja, siehst du? Lul. Okay, das ist viel zu teuer. Aber wenn du mal guckst, du kriegst manchmal relativ günstig bei AliExpress davon einen größeren Pack. Man muss immer ein bisschen gucken, dass die einen nicht richtig chibaten, dass sie nicht einen hart chibaten mit dem, was sie da anbieten. Und dafür kannst du natürlich den offiziellen Hub verwenden, aber ich finde den offiziellen Hub relativ sinnlos. Du brauchst einen ZigBee-Stick und den stöpselst du an deinen Home Assistant oder halt an was auch immer dran. Und damit machst du das dann. Oder du nimmst ZigBee to MQTT, das gibt's auch. Das habe ich bei mir im Einsatz. Das ist quasi so eine externe Lösung, die dann über MQTT den ZigBee-State weiterschickt. Unterstützt meiner Erfahrung nachher die meisten Geräte und auch am fehlerfreisten. Also da gibt es auch eine gute Home Assistant Integration. Also das Ding benutze ich gerade. So. So sieht's aus. Ich checke einfach JavaScript nicht. Also wirklich durchzublicken ist ja bei JavaScript nicht möglich. Das habe ich dir ja gerade gezeigt. Verstehen tut das keiner. Aber du musst dich ja nicht im Detail mit den ganz wirren Sachen auseinandersetzen. Benutzt JavaScript eigentlich normal, dann lässt sich es eigentlich ziemlich gut verstehen. Und du hast einen riesen Vorteil, was JavaScript angeht. Es gibt für JavaScript, glaube ich, so viele Tutorials wie für nichts anderes. Mittlerweile gibt es auch noch sehr viel Python-Content auf YouTube, weil das so gerade eine der Hipster-Sprachen schlechthin ist. Aber JavaScript-Tutorials und überhaupt alles JavaScript-Ökosystem-Libraries, ich glaube, es gibt keine Sprache, die so viele Tutorials und Videoserien und alles Mögliche hat wie JavaScript. Ja gut, TypeScript ist ja jetzt... Ja, es ist eine eigene Sprache, aber unterm Strich führt ja dein Browser nicht TypeScript aus. Wobei ich bei TypeScript auch sehr wirre Sachen schon gesehen habe. Ich habe letztens gesehen, dass einer in TypeScript einen Regex-Parser nur in TypeScript-Templates programmiert hat. Ja, weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Na dann. Du bist Ruby on Rails. Echt? Oh, ich dachte, es gibt so gut wie keine Rails-Anwendungen mehr. Na gut, es gibt bestimmt noch jede Menge Rails-Anwendungen, die aber halt mittlerweile sehr Legacy sind wahrscheinlich. Die halt noch supported werden müssen, weil die Leute sie benutzen. Also mir fallen spontan... Fällt mir meine Notiz-App ein, die ist in JavaScript. Prime Video und Prime Music ist wahrscheinlich zum größten Teil auch JavaScript. Die Amazon-App ist JavaScript. Die Twitch-App ist wahrscheinlich JavaScript. Die Reddit-App ist JavaScript. Discord ist JavaScript. Gmail ist JavaScript. Meine Krankenkasse-App ist JavaScript. Lieferando ist JavaScript. Der DB-Streckenagent, bin ich mir nicht sicher, ob der JavaScript ist. Die DHL-App ist höchstwahrscheinlich JavaScript. Also ich meine, das waren jetzt gefühlt 60% der Apps, die ich auf meinem iPhone installiert habe. Ist JavaScript, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wenige Apps JavaScript sind. Ich würde ganz ehrlich, ich würde auch sofort eine Mobile-App am liebsten in JavaScript machen, bevor ich mit Dart und Flutter anfange. Wenn man dann irgendwelche super speziellen Hardware, also sag mal iPhone-spezifischen Sachen machen will oder vielleicht auch irgendwelche Hardware-Video-Decoder ansprechen möchte, irgendwie, es macht sicherlich Sinn, auch in manchen Fällen was anderes zu benutzen als JavaScript. Aber so als Default für eine App finde ich JavaScript echt sinnvoll. Weil die meisten Apps sind ja im Endeffekt mehr oder weniger die Webseiten verpackt in der App, bloß ein paar Zusatzfunktionen. Was ist das denn? Massive. Twitch denkt sich auch immer neues Zeug aus, hä? Ja, das stimmt. Es kommt übrigens demnächst, müssen wir uns auch aufschreiben, Stream-Thema .NET 8. Gibt's ja auch ein paar ganz spannende neue Sachen. Müssen wir uns auch ausprobieren, weil .NET 8 ist jetzt bald soweit. Ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste doch jetzt eigentlich sein. Ja, genau. Jetzt. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt irgendwie. Oh ne, Angular werde ich nicht machen. Ja, ist raus. Ach, wo wir gerade dabei sind. Curl. .NET 8. Angular hat sich stark verbessert. Ey, ich hab's gehört, aber so stark verbessert kann ich das gar nicht haben, da ich Bock auf Angular hab. So, wunderbar. Wir haben neues .NET am Start. Wenn wir Glück haben, brauche ich das gar nicht mehr, weil Arch, by the way, auch nein, die haben noch .NET 7. Dann warte ich nochmal, bis die... Na, das... Ich warte, bis es im offiziellen Repo ist. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich einige der neuen Features, die sich die letzten Jahre über in C-Sharp eingeschlichen haben, auch nicht so dolle finde. Es gibt in C-Sharp mittlerweile auch einige doppeldeutige Sachen. Zum Beispiel gerade mit dieser Version, das gucken wir uns dann auch zusammen an, dieser Shortcut fürs Definieren von quasi so ich weiß gar nicht, wie sie dieses nennen, quasi den Constructor inline in der Definition schreiben. Das ist super weird, weil sich das anders verhält zwischen Structs, Classes und Records, aber genau gleich aussieht, aber was anderes macht. Also das ist echt nicht so nice, ja. Primary Constructors, ja, genau das meine ich. Kotlin Backend. Also wenn du in einer Sprache auf Zack bist, dann kommst du doch auch mit JavaScript gut klar. Guck mal, wir haben hier im Stream, nur mal so, nimm doch mal mich als Vergleich. Ich bin weder hauptberuflicher Entwickler, noch bin ich jetzt irgendwie der krasse Frontend-Checker. Aber sogar wir haben im Stream schon einige durchaus, denke ich mal, anspruchsvolle Frontend-Projekte gebaut. Also ich finde immer noch eines der geilsten Sachen, die wir je gemacht haben im Stream, und Chatke, würde mich mal interessieren, ob ihr mir da mir recht gebt, eine der geilsten Sachen, die wir bisher im Stream gemacht haben, war C++ FFmpeg WebAssembly. Kannst du dich noch dran erinnern? Wo wir einen Videoplayer gebaut haben in C++, den zu WebAssembly kompiliert haben und im Browser haben laufen lassen. Und dieser Videoplayer konnte, und das war der Trick dabei, dieser Videoplayer konnte Formate abspielen, die der Browser gar nicht unterstützt. Du konntest damit zum Beispiel im Browser TS-Dateien abspielen. TS, das sind so alte Dinger mit MPEG 2 drin, wie man Fernsehprogramm zum Beispiel aufnimmt. Du konntest damit im Browser Codecs abspielen, die der Browser nicht unterstützt hat, weil FFmpeg cross-compiled zu WebAssembly das umgewandelt hat. Und wir haben es gestreamt von einem Webserver runter. Das war, ich weiß nicht, ob da einer von euch dabei war, aber das war, finde ich, eines der geilsten Sachen, die wir gemacht haben. Guck mal, und wenn wir Frontend-Gedöns hier im Stream auf die Reihe kriegen und du bist gut in Kotlin Backend, dann kriegst du das auch auf die Reihe. Und wie du schon sagst, man kommt ja auch nicht dran vorbei. Was ist deine Meinung zu Rust im Frontend mit WebAssembly? Also meine Meinung zu Rust ist, dass Rust viel zu kompliziert ist, um darin irgendwas, oder viel zu anstrengend zu programmieren ist, um darin irgendwas zu machen, das nicht die Stärken von Rust zwingend braucht. Und die Stärken von Rust sind Speed plus halbwegs Memory Safety zur Compile-Zeit für sicherheitskritische Anwendungen. Und das ist eine Browser-Anwendung nicht. Die läuft ja in der Browser-Sandbox. Und viele Anwendungen sind es auch nicht. Also da muss ich tatsächlich sagen, von meiner WebAssembly-Experience hat mir bisher C++ am besten gefallen. Und das heißt was. Ihr wisst, wie geil ich C++ normalerweise finde. Und ich kenne ein gutes JavaScript-Framework, in welchem man so einfach simple UIs erstellen kann. Also wenn du wirklich simple UIs haben willst, also so wirklich was nicht über eine Webseite mit zwei Buttons, die irgendwas machen und dann reloaden und so rausgeht, dann brauchst du nichts Großartiges Zusätzliches als JavaScript. Ansonsten nimm einfach SvelteKit. C++ in Verbindung mit WebAssembly, ja, das meine ich ernst. Das war mir bisher echt am liebsten. So von den WebAssembly-Sachen, was ich ausprobiert habe. Ich finde C++ übelst kacke. Aber in dem Fall war es ganz gut. Wir haben halt auch so ziemlich alles ausgelassen, was C++ bietet. Also das Nötigste genommen. Ja, also guck dir SvelteKit an. SvelteKit ist echt easy. Du musst dich ja auch um nichts Gedanken machen, solange du es rein frontendseitig verwendest. Also sobald die Webseite ein bisschen komplexer wird. Ansonsten JavaScript, CSS, HTML, RAW, ohne irgendwas. Wenn es eine Seite ist mit drei Buttons drauf, braucht man kein Frontend-Framework. Und wenn du willst, dass es gut aussieht und einfach brain dead irgendwie funktioniert und es 30 Milliarden Examples gibt, nehm Bootstrap. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Dann nehm einfach Bootstrap. Bootstrap ist zwar kein Frontend-Framework, Bootstrap bietet aber ziemlich viele fertigen interaktiven Elemente auch schon an, die du einfach einbinden kannst. Dann sieht deine Seite halt aus wie eine 0815 Bootstrap-Seite, aber sieht ganz brauchbar aus. Und wenn du super advanced bist, stellst du einfach an den Bootstrap-Farben noch ein bisschen rum und dann erkennt auch keiner auf den ersten Blick direkt, dass es Bootstrap ist. Nein. Angular und React, also Vue zum Einstieg okay, aber Angular und React würde ich nicht unbedingt zum Einstieg empfehlen, wenn jemand eh schon keinen Bock auf Frontend-Sachen hat. Hey Max, was hältst du? Hey Wubblors. Was hältst du von Headhuntern? Kommt drauf an, was es für welche sind. Wenn es die üblichen, ich spamme alle auf LinkedIn und Xing an sind, dann wenig. Aber wenn sie dir was Gutes vorschlagen, ist doch letztendlich nur gut für dich. Ey, ganz ehrlich, mal reingucken, was es ist, schadet nichts. Die erzählen dir aber halt sonst was, ja? Weil letztendlich, die kriegen Geld, also für die lohnt sich's nur, wenn sie Leute vermitteln. Und dann Geld abgreifen. Das heißt, die erzählen dir das Blaue vom Himmel und die erzählen der Gegenseite das Blaue vom Himmel. Also ich habe das schon erlebt, dass Headhunter uns Resümees, oder? Heißt das so? Wenn man das cool sagen will. Also Lebensläufe und Skilllisten im Endeffekt geschickt haben. Die waren so krass getuned, dass wir, als der Bewerber dann da war und den was gefragt haben, dass er darauf gesagt haben, das hat er doch gar nicht geschrieben. Und da hat ihm dann mein Chef das gezeigt und da meinte er, ja doch, guck mal, da steht drinne, keine Ahnung, 5 Jahre JBoss-Erfahrung. Und er meint so, Alter, das hat mein Recruiter da reingeschrieben. Ich habe mit JBoss außer, keine Ahnung, Apt-Install, Yum-Install nie was gemacht. Wir hatten auch mal einen, der hatte langjährige Linux-Erfahrung. Und das ist jetzt kein Spaß, Leute. Ich weiß, das klingt so wie ausgedacht, aber ich habe schon ein paar Mal erzählt. Und Leute, wir hatten mal in so einem Resümee stehen, langjährige Linux-Erfahrung. Ratet mal, was der Typ gemacht hat schon, was die langjährige Linux-Erfahrung war. Max FPS, bester Mann. Ja, schön, dass du hier gelandet bist. Wie hast du mich gefunden? Über YouTube-Link? Oder weil ich hier den gleiche Avatar habe. LS, SSH-Connection aufmachen. Nein. Viel, viel billiger. Viel, viel weniger. SSH-Connection aufmacht. Der Kerl hat mal Ubuntu installiert in einer VM. Das ist kein Spaß. Ich weiß, es hört sich an wie ausgedacht. Er hat mal Ubuntu installiert in einer VM. Und langjährig hat er überhaupt nichts gemacht. Es ist einfach schon 2 Jahre her gewesen, so nach dem Motto, als er Ubuntu in der VM installiert hat. Das war alles. Das hat er auch zugegeben. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie der Typ da drauf kommt. Der hat langjährige Linux-Erfahrung und Ubuntu installiert. Ich glaube sogar, ich glaube, die haben den sogar genommen, später noch. Allerdings nicht als Linux-Admin. Ich glaube, den haben die genommen in... Ich weiß es nicht. Aber ich bilde mir ein, den haben die genommen. Also mein letzter Arbeitgeber. Aber für was anderes. Also er war auf jeden Fall nicht bei uns im Linux-Team. Weil ich glaube, ich bin dem dann in irgendeinem Projekt mal wieder begegnet. Naja, also, es ist jetzt nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Aber die erzählen dir viel, wenn der Tag lang ist. Und die erzählen dem potenziellen Arbeitgeber auch viel, wenn der Tag lang ist. Da musst du halt immer gucken, was der da treibt. Ja. Schon. Gibt es gute Daytime-APIs? Eigentlich nicht. Mir fällt, glaube ich, keine Programmiersprache ein, die eine richtig gute, in der Standard-Library, eine richtig gute Date-Time- Implementierung hat. Ich meine, funktionieren tun sie alle irgendwie, bis sie halt nicht funktionieren. Daytime ist immer äußerst, also generell alles, was mit Zeitzonen, Zeit und Lokalisierung und sowas ist immer super, super anfällig. Nee, ich bin nicht Entwickler. Nee, nee. Ich bin nicht Entwickler. Ich bin hauptberuflicher Senior Five-Hat Linux Engineer. Ja. Aber ich meine, ich interessiere mich halt dafür und wenn du mal in die Stream-History guckst, wirst du sehen, wir haben auch schon ein paar Sachen hier im Stream programmiert. Ja, aber mir fällt keine Programmiersprache ein. Ja, Moment, wir reden ja nicht an. Moment, wir reden jetzt ja nicht über Zusatzlibraries. Da gibt es ein paar gescheite. Wir reden ja jetzt über Standard-Library-Geschichten. Also, Chat. Welche Programmiersprache hat eurer Meinung nach die beste Default-Date-Time-Implementierung? Also ich würde ja so spontan sagen, es ist tatsächlich .NET, aber gar nicht so sehr, weil die so easy zu usen ist oder so fehlerfrei benutzt werden kann. Was mir an der .NET-Implementierung gefällt, ist, dass sie alles hat, was man braucht. Das haben die meisten anderen Programmiersprachen nicht. Da fehlt ja dann irgendein Timestamp-Typ. Da fehlt ja dann irgendein ordentlicher Duration-Typ. Da kannst du nicht richtig rechnen mit Durations oder Timespans. Und da kannst du da Sachen nicht richtig hinzufügen. Ich hab schon die Fall-Date-Time-Implementierung erlebt. Da hast du dann gesagt, add minute 120. Und dann hat er dann quasi. Ist er overflowed und am Ende stand dann irgendwie die Minuten auf keine Ahnung, 45 oder so. Ganz weird Zeug-Kram. Python hat mir auch nicht gut gefallen. Python haben wir tatsächlich was gemacht. Mit Daytime, genau. Ha, hier, den Timer haben wir selbst programmiert hier oben. Das ist unter der Haube, ist das ein Plugin in Python für diese Statusleiste hier oben. Und da mussten wir auch mit Daytime-Sachen arbeiten. Und da habe ich Anfälle bekommen, wie Python Durations handelt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was genau mich da so geärgert hat bei. Ich glaube, dass du mit Durations nicht richtig rechnen konntest. Oder dass du am Ende Durations nicht richtig von Time abziehen konntest. Irgendwas war super weird. Also, okay, trifft's am besten, aber schön war es nicht. Deswegen, ich würde auch sagen, dass die .NET-Implementierung wirklich ganz gut ist mittlerweile. Die ist super verteilt. Du hast in .NET hast du Date-Time, du hast Date-Time-Offset, dann hast du Timestamp-Geschichten. So, du hast bestimmt 7, 8 verschiedene Einstiegspunkte, was Date-Time angeht in .NET. Timespan. Aber wenn man das kennt, ist es ziemlich komplett und lässt sich gut verwenden. Wenn die auch echt natürlich die üblichen Probleme haben, die Daytime-Libraries so haben, so. So. Zum Beispiel, wusstet ihr, habe ich letztens in irgendeinem Konferenztalk gesehen, wusstet ihr, dass Schweden, ich weiß, Recycle Story, dass Schweden das einzige Land war auf der Welt, das den 30. Februar mal hatte? Und das müssen alle Daytime-Libraries berücksichtigen, die historische Daten ausgeben können. Machen sie natürlich nicht. Welche Programmiersprache würdet ihr eigentlich für einen Anfänger empfehlen? Das ist eine exzellente Programmiersprache. Dazu habe ich ein Video gemacht. Und zwar, du kannst es entweder bei mir gucken oder bei ihm gucken. Mit Algorithmen verstehen, damals hieß er noch so. Bei mir gibt's das auch irgendwo. Da haben wir ein Video zu gemacht, wobei ich sagen muss, ich gehe nicht so ganz d'accord mit den Sachen, die der Florian im Video sagt. Denn, ja, das da. Denn er meint, dass C++ gut ist, wenn man bestimmte Sachen machen möchte zum Einstieg. Ich bin der Meinung, C++ ist der beste Weg, Leute zu verkraulen, dass sie nie wieder irgendwas mit Programmieren am Hut haben wollen. Das Video fand ich so semi. Ja, da kann ich auch nichts machen. Warum? Java muss dabei sein. Ich habe .NET dabei. Java und .NET bringt da nichts. Beides reinzupacken. Ich persönlich finde auch .NET und C# viel angenehmer als Java, was ich bisher gesehen habe. Also ich würde dir empfehlen, ganz ehrlich, bist du überhaupt noch da? Also falls du noch da bist, BG Superiority, ich würde dir JavaScript empfehlen zum Einstieg. Genauso wie Sunny das gemacht hat. JavaScript, also du kannst natürlich auch mit Python oder sowas anfangen, aber ich würde dir JavaScript empfehlen, wenn du noch gar keine Vorkenntnisse hast und wenn du auch noch gar keine Idee hast, in welcher Richtung du was machen willst. Dann würde ich dir JavaScript empfehlen, weil, aus einem Grund, JavaScript hat mit Abstand die geringste Einstiegshürde. Um JavaScript ein bisschen rumzubasteln, brauchst du einen Browser, den hast du eh schon, und du brauchst einen Texteditor. Nach Möglichkeit nicht Notepad, sondern installiere dir Visual Studio Code. Da hast du super JavaScript, CSS, HTML, Support out of the box. Und du brauchst einen Browser und das war's. Das ist die mit Abstand niedrigste Einstiegshürde. Und es hat noch einen zweiten Vorteil, noch zwei weitere Vorteile, die mir so spontan einfallen. Das erste ist, du findest für JavaScript überall Tutorials und Anleitungen und Blogposts und sowas. Ja. Und das dritte ist, Wenn du das im Zuge von Frontend oder Webseiten, das muss ja nicht Webseiten, ja, Frontend-Anwendungen lernst, da siehst du visuell, dass im Browser was passiert und für deine weitere Entwicklerkarriere, falls du sowas anstrebst, man kommt an Frontend-Sachen nicht vorbei. Selbst wenn du der krasseste COBOL-Mainframe, also okay, die kommen vielleicht dran vorbei, aber an ein bisschen Frontend kommt eigentlich niemand vorbei. Und dann, wenn du dir das ein bisschen angeguckt hast und so ungefähr eine Idee hast, was du mal gerne machen würdest, dann sucht man sich ja eh das raus, was am besten passt. Ja. Ich würde beispielsweise nie auf die Idee kommen, ESP32 mit JavaScript zu programmieren. ESP32 sind so kleine Microcontroller, wo du beispielsweise, das ist ein gutes Beispiel dafür, einen Temperatursensor dranhängen kannst. Und es dann über WLAN auswerten kannst, so wie viel Temperatur ist es hier, Luftfeuchtigkeit oder sowas in der Richtung. Das würde ich im Leben nicht mit JavaScript programmieren. Auch wenn es, glaube ich, JavaScript-Interpreter-Firmwares gibt zum Flashen dafür, würde ich nicht machen. Ja, da würde ich mir was anderes anschauen. In dem Fall ist es halt eigentlich nur C++. Oder ich würde beispielsweise auch keine Windows-Desktop-Anwendung bauen mit JavaScript. Oder ich würde kein Linux-Command-Line-Tool bauen mit JavaScript. Ich weiß, es geht alles, aber da gibt es bessere Sachen für. Und dementsprechend, wenn du dann weißt, was du machen willst, kannst du dir ja raussuchen, was gut dazu passt. Ja, also wenn du schon was Bestimmtes hast, was du programmieren willst, ist natürlich noch besser. Hast du denn schon was Bestimmtes? Also wenn du was Bestimmtes hast, ist noch besser. Das motiviert meistens auch, wenn man sieht, dass man eben das, was man eh schon im Kopf vorhat, besser umsetzen kann. Wir haben neues Emote übrigens. Community. Das seid ihr, Chat. Welcher davon ist Chainlore? Ich kann mich nicht entscheiden. Nee, und mal ganz davon abgesehen, du kannst mit WebAssembly noch nicht mal Frontend-Geschichten gescheit machen. Das ist zur Unterstützung von Frontend-Sachen gut, aber ich glaube, du kannst aus WebAssembly mittlerweile noch nicht mal, sagen wir mal, einen Button klicken in JavaScript. Einen Button klicken, weil da brauchst du nach wie vor JavaScript. Meinung zum neuen DB-Streckenagent. Woher weiß ich denn, dass ich den neuen DB-Streckenagent habe? Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich den noch gar nicht. Alter, was für Weep Games werden mir denn hier empfohlen? DB-Streckenagent. Doch, habe ich. Habe ich. Hier. Ach ja, natürlich, der ist neu. Aber der ist doch schon seit bestimmt einen Monat neu, oder? Es hat ein paar Sachen gehabt, die mich genervt haben. Aber das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das wusste ich vor einem Monat vielleicht. Ich glaube, ich habe bei irgendwas das Problem, dass er die... Ich glaube, du kannst nicht mehr so viel vor- und zurückscrollen wie früher. Das war ein Problem. Und er refresht die Zeiten bei Zügen nicht, wenn du einfach nur die App... Also wenn du einfach nur den Zug refreshst, das hat er gecached und ruft es nicht neu ab. Dementsprechend, wenn du einfach nur guckst, Zug aufmachst, guckst, ob es Verspätung hat, Zug aufmachst, ob es guckst, geht nicht. Du musst tatsächlich die Suche neu starten. Ich glaube, das ging mir auch auf den Keks. Warum das dort keiner gemerkt hat, ist mir schleierhaft. Magst du ans Trinken erinnern? Ja, würde ich gerne. Ich habe aber leer getrunken. Ich habe nichts mehr da. Wenn ihr mich weiter ans Trinken erinnert, muss ich runtergehen und mir neues Trinken holen. Hey, Woblos, habe mein Masterstudium im Bereich Lebensmittel und Ingenieurswesen abgeschlossen, aber festgestellt, dass ich in dem Bereich keinen Spaß habe, würde mich noch gerne Richtung... Okay, ich gehe... Ist gut. Ich habe eh Durst. Ich geh mal schnell was holen. Ja, vor Bettgeteil muss ich was saufen, sonst muss ich auch nachts aufstehen, weil ich trockenen Hals habe. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt einfach ein bisschen Leitungswasser ins Glas gemacht. Also, aber mein Masterstudium im Bereich Lebensmittel- und Ingenieurswesen abgeschlossen. Das ist ja richtig Pfeifett. Gibt es bestimmt nicht so viele, die das packen. Aber habe festgestellt, dass ich in dem Bereich keinen Spaß habe. Würde mich noch gerne Richtung IT weiterbilden. Hast du ein paar Tipps, wie ich das am besten anstelle? Denkst du, ein Quereinstieg ist da irgendwie möglich? Quereinstieg hast du aktuell so gute Chancen wie nie zuvor. Weil die einfach händeringend Leute suchen und dementsprechend natürlich auch nicht mehr so wählerisch sind. Also ich denke mal, deine besten Chancen sind, wenn du vielleicht Überschneidungen hast mit deinem, ja, Fach, wie nennt man das? Also mit deinen Vorkenntnissen, ja, wenn du irgendwie was findest, was sich überschneidet, dass dir das hier irgendwie was bringt, was du schon gemacht hast. Ohne dass mir dafür jetzt ein konkrete Beispiel einfallen könnte, was das ist. Na, aber es gibt ja vielleicht irgendwelche Unternehmen, die generell Leute aus dem Bereich suchen. Und dort braucht es auch oftmals welche, die sich mit IT und mit dem eigentlichen, ja, fachlichen Thema auskennen. Für sowas wäre es natürlich gut. Ansonsten, schwer zu sagen, gibt es denn irgendwelche Bereiche, die dir besonders zusagen? Weil so ganz allgemein ist das schwer zu sagen. Es gibt, glaube ich, in keiner anderen Richtung so viele Subrichtungen wie in der IT. Ich meine, selbst die grundsätzliche Unterscheidung so zwischen eher entwickeln oder eher so im Admin-Bereich, die ist ja auch ziemlich aufgeweicht worden die letzten Jahre über. Also, ja. Also, es wäre schon mal nicht schlecht zu wissen, was dich so prinzipiell interessiert. jQuery, oh, ne. Dann lieber mittlerweile echt nur pures JavaScript. Ne, ich bin in einer halben Stunde weg, heute nicht. Außerdem finde ich .NET zu nice, um das mal kurz in 30 Minuten abzuhandeln. Da machen wir einen eigenen Stream zu und gucken uns mal die Sachen an. Ich habe letztens ein Video zugeguckt über die neuen Features von .NET bzw. von C Sharp. Was ist denn jetzt? C Sharp 12, glaube ich. Waren ein paar ganz nice Dinger dabei, aber auch ein paar, wo ich mir gedacht habe, oh, halbherzig, und auch ein paar, wo ich mir gedacht habe, oh, muss es sein? Wie weit bin ich eigentlich mit dem Chat hinten dran, Mann? Ja, alles andere ist bloated, ne? Nee, aber nächsten Stream dann. Oder halt einen der nächsten Streams, wo wir Technik-Sachen machen, ja. Max, hast du einen Tipp, wie man sich Vim-Befehle merken kann? Ja, ich habe einen Tipp, wie man sich Vim-Befehle merken kann. Tatsächlich. Du musst dir die Logik dahinter überlegen. Vim hat so ein bisschen eine eigene Sprache. Zum Beispiel. Ja, mein Timer ist abgelaufen. Zum Beispiel. Ja. Machen wir mal ein Vim auf. Und schreiben jetzt mal irgendwas hin. So. Kekkel. So. Und jetzt stell dir mal vor, ich möchte Kekkel zu was anderem austauschen. Und es fällt mir jetzt erst ein. Es gibt Leute, die würden jetzt sowas hier machen. Lull. Das ist natürlich ziemlich lahm. So. Dann gibt es Leute, die sind schon ein bisschen advanceder, die würden sowas hier machen. F und dann K und dann K drücken, um zu dem ersten Vorkommen von dem Zeichen zu springen. Ich würde tippen, CI Anführungszeichen. Ups. Alter, was habe ich jetzt gemacht? Moment. Warum geht denn das nicht? Hä? Ah, das geht nur nach vorne, das geht nicht nach hinten. Okay, wieder was gelernt. Nice, perfekte Demonstration. Also ich glaube, jetzt hast du gemerkt, wie man sich Vim-Shortcuts merken kann. Also, worauf ich eigentlich raus wollte ist, Vim-Shortcuts haben eine gewisse Grammatik dahinter, ja. Wenn du jetzt hier bist und drückst zum Beispiel CI Anführungszeichen, da kannst du dir merken, dass das heißt Change Inner und dann das Zeichen, was du drückst. CI Anführungszeichen bedeutet Change Inner, das zwischen den Anführungszeichen. So, und du wirst sehen, das funktioniert dann mit anderen Sachen auch. Du kannst auch sagen CI Klammer. Zum Beispiel CI, Klammer, und dann jumpt er an die Stelle rein. Also du musst eher versuchen, so die Grammatik hinter den Vim-Kommandos zu verstehen, anstatt für einzelne Anwendungszwecke die Kommandos stumpf auswendig zu lernen. Es sind immer noch ein paar Sachen, die sind unlogisch, aber so kommt man da ganz gut hin. Ja, wenn man versucht, sich zu merken, für was die einzelnen Subteile von so einem Befehl bestehen und sich das dann zusammenbauen, wie man es braucht. Also, dass du dir nicht merkst, es ist CI Anführungszeichen und CI Klammer, sondern dass du weißt, okay, es heißt quasi Change Inner und dann zwischen dem Zeichen, was du, zwischen den zwei Zeichen, das du angibst. Ansonsten Vim Cheat Sheet und so ein paar Basics lernen. Es ist ja gar nicht so viel, was man braucht im Vim, was man sich standardmäßig merken muss. Du musst dir merken, wie du was schließt, beziehungsweise was speicherst. Da gibt es ja auch drei Varianten. Ja, also zumindest die mir jetzt so einfallen. Doppelpunkt X, Doppelpunkt WQ oder Shift ZZ. Warum Shift ZZ überhaupt ein Ding ist, verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich echt nur für echte Hackermans, die Vim mit Shift ZZ schließen und speichern. Warum das geht, verstehe ich nicht. Kommt bestimmt aus alten Terminal-Tagen oder sowas. Und ansonsten kannst du dir einfach die Teile rauspicken, die du öfters brauchst und dann ist gut. Also mir fällt aus dem Kopf auch nicht so viel ein. Mir fallen die Sachen für Selection ein, also quasi Zeile selecten, Teile selecten oder Vertical selecten. Das ist immer irgendeine Kombination aus Shift V, V oder Control V. Dann merke ich mir Change Inner für irgendwelche Sachen, dann merke ich mir G und GG für hoch und runter springen. Und im Großen und Ganzen war es das, glaube ich, schon. Bestimmt noch ein paar Sachen, die mir nicht einfallen, die ich aber automatisch mache. Da habe ich noch nie was gehört. Heißt nichts. Aber irgendwelche UIs, um UIs zu designen, erinnert mich fast schon ein bisschen an Windows Forms. Kenne ich. Ich habe früher sogar mal ein Vim-Plugin für den Browser verwendet, bin ich aber weg davon bekommen, weil man den Browser eh am besten per Maus bedient. Es war schon ganz cool, Links öffnen zu können mit Shortcuts und so. Oh. Aber ansonsten, also... Nee, gar nicht. Wir haben ja im Stream schon das ein oder andere Embedded-Zeug gemacht. Aber immer nur C++, wenn es nicht anders geht. Und spätestens wenn du um Microcontroller-Zeug geht, dann kommst du da halt oft nicht vorbei. Gerade beim ESP32 ist es nach wie vor das Beste. Wenn du einen suchst, der viel Embedded-Zeug macht, dann musst du den Mod fragen hier über der Message. Der kennt sich damit aus. Ja, also bei Go habe ich Daytime, kriege ich oftmals Anfälle. Ne? Also beispielsweise, es fängt ja schon bei so simplen Sachen an, wie bei Go Sleep 5x Seconds. Aber Time Seconds selbst kannst du dann wiederum nicht richtig verwenden. Ganz, ganz wirres Zeug. Und die Durations in Go sind auch wirr. Da kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Ich kenne das in Java nicht. C++ ist nicht mal... Das geht ja noch irgendwie. C++, der Native C++ Way, was mit Time zu machen, ist Chrono. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Chrono API benutzen müsstest in C++, aber ich habe echt keine Ahnung, in welcher geistigen Umnachtung die sich da wieder im C++-Gremium befunden haben. Die waren wahrscheinlich noch nebenbei auf einer USB-Gremiumssitzung, auf was anderes, sonst kommst du nicht auf die Idee. Also das ist echt immer super, super weird. Zeitzonen sind immer eklig. Gerade weil es im Zweifelsfall auch doppeldeutig sein kann. Was gibt's für gute Go-Projekte? Überlege mir das anzuempfehlen. Ja, dann bau doch mal ein ordentliches Command-Line-Tool, Self-Contained Binary, weil es ja mit Go, wofür Go ja geradezu gemacht ist. Such dir irgendwas aus für Command-Line-Tool, muss gar nichts sonderlich Tolles sein. Und dann implementiere Command-Line-Parsing mit einer ordentlichen Library. Dann lernst du auch schon, es gibt zwei größere für Go, mit denen man das macht. Das eine ist... Wie heißt... Oh, wir... Habe ich sogar vergessen. Es gibt zwei größere Command-Line-Parse-Libraries, also Command-Line- und Argument-Parsing und so für... Das eine ist Cobra, glaube ich. Ja, Cobra, und dann gibt es noch ein anderes. Cobra und Viper, irgendwie so. Ja, gibt es zwei größere. Standard Library geht auch halbwegs klar, aber ja, manchmal ist da Go ein bisschen umständlich. Dann guckst du noch an, wie man gescheite Terminal-Ausgabe macht, Tabellen formatieren und Farbe und sowas. Ja, ordentliche Hilfetext. Da kannst du dir schon mal die Libraries angucken. Ansonsten, keine Ahnung, was ein gutes, umfangreiches Go-Projekt ist, wo du mehrere Aspekte brauchst. Also vielleicht willst du ja auch sowas machen wie irgendwie JSON abfragen, JSON parsen, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts ein. Ich benutze Go eigentlich nur für Command-Line-Projekte. Und da finde ich es ganz gut mittlerweile. Ich meine, das Schöne an Go ist, dass du komplett... selbst contained Binaries hast. Das ist mit Abstand das Beste an Go. Ich weiß, viele Leute mögen an Go unter anderem noch, dass es meist, wie die meisten Sachen, genau einen Weg gibt, wie man was macht. Wobei mich persönlich das ein bisschen nervt, weil ich den Go-Weg an manchen Stellen nicht so schön finde. Zum Beispiel, was ich nicht mag, ist, dass Go, wenn du bei Go ein If schreibst, musst du so machen hier. Kacke. Else if, else. So. Und ich persönlich finde das richtig eklig, das so zu formatieren. Aber man muss das machen in Go, weil es kompiliert sonst einfach nicht. Ne. Um MW3 mache ich einen riesen Bogen. Ich habe ja vor ein paar Jahren schon ein Video gemacht, da ich das super als komplett kreative Bankrotterklärung finde, diese ganze Reboot-Geschichte. Wenn man das erste auch noch ganz gut spielen konnte, und Warzone war ja wirklich ein bisschen was Eigenständiges, was dann auch Erfolg hat, aber ich finde es so ultra Aufguss langweilig, doof einfach nur noch mittlerweile. Und mir gefällt auch das Gameplay von den Remakes nicht, weil es einfach sehr, wie haben wir es letztens genannt, up-aim-lastig ist. Doch, es gibt ein einfaches If. Das war jetzt so ein Beispiel, wie du ein If mit einem Else von einem Else schreibst. Das finde ich halt nicht, ich persönlich finde das keine schöne Syntax. Ich finde die Syntax, okay, Chatke, Frage an euch. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Welche Syntax, Chatke? Welche Syntax? Also... Alter... So viele Leute, die zwei besser finden, wirklich? Zwei aber Else in neuer Zeile kannst du nicht machen, dann kompiliert Go nicht. Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich finde das viel angenehmer als das untere. Aber so sind halt die Geschmäcker, ne? Wir hatten ja sehr viele Auswahlmöglichkeiten, oder? Ja. Also, mir gefällt das obere besser. Ja, natürlich kommt es daher, dass ich es gewohnt bin. Natürlich, das ist immer gewohnt und Gewöhnungssache. Ja, also das ist halt das Vor- und Nachteil von Go zugleich. Du musst dich halt dran halten. Auch eine Sache, die ich überhaupt nicht mag in Go, ist diese Geschichte mit unused Variable. Weil es kommt so oft vor, dass man einfach mal irgendwas ausprobieren will. Und dann geht das nicht. Dann willst du was anderes ausprobieren. Kommentierst das eine schnell aus und das andere. Und dann kommt, unused Variable. Ja, da muss der immer was davor schreiben. Ich weiß, es geht bei Imports auch. Das finde ich mega nervig. Ich verstehe, warum die das machen, ja. Und ich glaube denen sogar, dass es unterm Strich dazu führt, dass das, was dann an Code drin ist, insgesamt unterm Strich besser ist. Aber es nervt mich beim Entwickeln extrem in Go, diese Sachen. Aber trotzdem, insgesamt. Richtig, Splixer, genau das denke ich mir auch. Warum kann man nicht einfach sagen, ignorier das? Und, na gut, es liegt vielleicht daran, dass Go keine Debug- und Release-Builds hat, in dem Sinn. Ja, gibt's ja in Go nicht. Aber dafür fände ich das auch sinnvoll, ja? Wenn man eine Option setzen könnte und sagen, hey, komm, solange ich im Debug-Modus bin, dann lass mich das halt machen. Ja, aber das, da gab's ja sogar mal einen Go-Fork deswegen. Hat keiner benutzt. Aber das wollen sie partout nicht. Ja. Aber ich kann dir zumindest sagen, Go ist eine super Geschichte, gerade wenn du im Cloud-Umfeld unterwegs bist. Oder generell auch, wenn du viel mit Linux am Arbeiten bist. Go lohnt sich. Gerade wenn man mal kleine Kommandozeilen-Sachen braucht, ist Go einfach top. Es gibt nichts, was so einfach auf alle Systeme zu deployen ist wie ein Go-Binary. Das geht einfach. Ja, das ist echt so. C++ für den Einstieg und du bist erstmal weg. Rage Quit Badge machst du dann. Ja, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem, ich finde, allein schon durch die niedrige Einstiegshürde ist JavaScript das Beste. Prinzipiell würde ich dir recht geben, dass du viele Sachen transferieren kannst, so von den Basics her, ja, von If-Schleifen bis Go-To. Nee, dass du Sachen von wie macht man eine Schleife, wie ein If, wann gliedert man was in eine Funktion aus, wann wrappt man das am besten irgendwo rein. So die Sachen, das kann man gut transferieren zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen. Und oftmals ist es ja auch im Handling und in der Benamung Parallelen zu erkennen. Ja, ja, zum Beispiel kann man in JavaScript ein Array filtern mit Filter, in C-Sharp mit Where und solche Sachen. Aber man hat sich da schon ein bisschen dran gewöhnt und man kann vieles transferieren. Das stimmt schon. Also man merkt auch, jemand, der schon Erfahrung hat in 1, 2, vielleicht 3 Sprachen, wenn der sich dann, oder sagen wir mal mindestens in einer Sprache, wenn der sich dann eine andere Sprache anguckt, geht es in der Regel deutlich schneller, sich einzuarbeiten und anzugucken, als wenn du noch gar keine Ahnung hast. Und was auch den riesen Vorteil ist, wenn du 1, 2 Programmiersprachen kannst, du kannst eigentlich fast instant Source Code lesen. Und das ist das, worauf es dir oftmals ankommt, wenn du einfach nur willst, Alter, warum geht denn der Scheiß nicht? Und du guckst nach, vielleicht ist es ein Open Source Projekt auf GitHub, du willst kurz nachgucken, was macht es eigentlich? Und dann ist es in Java zum Beispiel. Ja? Ich habe sehr viel Java Code lesen müssen, als ich hier meine für mein Elektroauto gebaut habe. Gibt es eigentlich Issues? Nee, keine Issues. Keine Issues bekannt. Das ist zwar in .NET, aber ich habe sehr viel Java gelesen, weil die Fiat Android App, die ist in Java programmiert. Und ich habe einfach das APK entpackt und mir angeguckt, was Fiat da macht an vielen Stellen. Und ich habe noch nie in meinem Leben Java programmiert. Mehr als 3 Zeilen. Und ich konnte es ohne Probleme lesen. Das ist halt echt der Vorteil davon. Wenn du ein paar Sprachen kannst. Ich mag Windows Forms für einfachen Kram immer noch. Du machst eigentlich Backend DevOps und baue eine React Web UI fürs Billing. Ja, das wäre was, wo ich echt Bock drauf hätte. Wenn ich es machen müsste. Ich würde es nicht in React machen. Ich würde so lange rummeckern, bis ich irgendwie was anderes verwenden darf. Aber da hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf. Morgen kann ich wieder ein paar Helmcharts zusammenwurschteln. Habe ich auch Bock drauf. Sowas mache ich einfach gern. Das Problem ist, doch, wenn du C++ meisterst, hast du viel Problem mit anderen Sprachen, weil dann dein Gehirn so kaputt ist und denkt, dass die C++-Weise normal ist und dich fragst, Alter, warum ist es denn in jeder anderen Sprache nicht möglich, Template, Const, Expr, Standard, Filter, Iterator, Begin, End zu schreiben oder sowas. Und dann fragst du dich, Alter, wie macht man denn eine Schleife in C Sharp? Fuck, wie geht denn das? Man kann doch nicht einfach da hinschreiben for each und dann funktioniert das. Nee, das kann nicht sein. Und ich kann doch jetzt nicht auch einfach einen Array filtern mit einer Methode, die auf dem Array drauf ist und nicht Standard, Filter, Map, Iter, Begin, End, eklige Lambda-Syntax und dann Compiler-Fehler kriegen. Das geht nicht. Also ich glaube, du bist komplett durch, wenn du C++ gemeistert hast. Ich habe das beste Beispiel für Scheiß C++-Syntax gefunden gerade. Zufällig nebenbei. Auf dem zweiten Bildschirm. Okay, pass mal auf. Ich gebe zu, es ist 9 Jahre alt, aber ich glaube, es ist immer noch genauso beschissen, okay? Der bringt ein C-Sharp-Beispiel. Guck. Var filtert Elements, Elements where. Element erfüllt diese Bedingung, ja? Also ganz normales Link-Query in C-Sharp. Du hast ein Array Elements oder eine Liste Elements oder halt irgendein Enumerable Elements und da filterst du alle Elemente raus, die eben hier drauf, wo hier True rauskommt am Ende. So, pass mal auf, C++. Alter, das ist so schlecht, Mann. Oh, das tut weh. Das ist so schlecht. Guckt euch das an. Was ist das denn? Was ist das? Was haben die sich ausgedacht? Was ist bei denen kaputt im Kopf? Ich meine ernsthaft, das pa was ist das, Mann? Was? Und auch diese komische Syntax hier oben schon wieder. Okay, ich glaube, das ist einfach Listeninitialisierung. Das geht, glaube ich, noch in Ordnung. Aber ich meine. Wer in diesem C++-Gremium hat sich allen Ernstes gedacht, ja, genau so muss das sein. So ist das gut. Weil guckt euch das mal an. Standard Copy If bedeutet wahrscheinlich so viel wie: Kopiere das Element in ein Zielarray, wenn die Bedingung wahr ist. So schlimm ist das? Jetzt mal. Das ist Horror, natürlich, das ist mega schlimm. Dieses eine Beispiel für sich genommen, in dieser einen Zeile, nur dieser eine Fall. Ja, aber es ist ja in C++ alles so. So, also das heißt wahrscheinlich so viel wie: Kopiere nur die Elemente, die auf die Bedingung matchen. So, das ist typischer C++-Schwachsinn. Fu, also hier, Vektor Begin, Vektor End, Standard Back Inserter. Niemand, der einfach nur seinen Vektor filtern will, kommt auf die Idee, dass das überhaupt existiert. Ey, krieg ich Anfälle, wenn ich sowas sehe. Und die Lambda-Syntax dann allein auch schon. Das gibt's ja dann auch noch mit einem Und hier dazwischen und mit einem Gleich dazwischen. Das ist die Frage, ob das quasi Clojure referenziert, also in der Clojure das referenziert oder kopiert. Und guck mal hier unten. Genau das. Is this really the closest link that... Und die Empfehlung ist jetzt, just use it. Okay, das ist die Go-Antwort. Das ist die Go-Antwort, ja? Das ist die typische Go-Antwort. Das brauchen wir alles nicht. Just loop. Das ist die Go-Antwort eigentlich. Weil in Go gibt es das ja auch nicht. In Go sagen die alle... Wie, du willst einen Array filtern? Just loop. Der wird nicht gefiltert. Loop und if. Wer braucht schon irgendwie einen Filter oder einen where oder sonst was? Just loop und if. Oh, guck mal. C++ 20. Es geht weiter. Was ist das für eine Syntax schon wieder, Mann? Was zum Teufel? C++, shit. Ernsthaft, seriously. C++ Gremium. War es nicht möglich, einfach auf Vektor eine fucking Filtermethode einzubauen? Was ist das Problem daran, Mensch? Gib Vektor halt eine Filtermethode. Ich meine, die C++ Standard Library hat was? 5 Collections oder so? Kann doch nicht so schwierig sein, denen eine Filtermethode zu verpassen. Jetzt musst du Vektor pipen nach Views Filter. Wer kommt auf diese Idee, Mann? Der nächste kommt an mit Boost. Ich brauche Boost, um ein fucking Array zu filtern, Alter. Deckel, Type, Elements, Value, Type, Const und Elm. Selbstverständlich, alles klar, ja. Der normale reicht mir schon. Der reicht. Ich brauch den hier. Wir möchten mal festhalten. Der Typ hat ein Array und möchte einfach nur die Elemente rausfiltern, die einem bestimmten Kriterium entsprechen. Ja? Und das ist ernsthaft. Oh. Es wird ja immer schlimmer. Umso weiter ich hier runter scrolle. Okay, der macht das eklige Beispiel jetzt generic, dass es überall drauf funktioniert. Und dann frage ich mich doch, warum ist sowas nicht in der Standard Library drinne? Warum ist das nicht? Ich meine ernsthaft, die C++ Standard Library hat 5 Collection-Typen oder so, die verwendet werden. Was haben die denn? Die haben Vektor, die haben ihre komische Hashmap. Die haben Vektor Bool, was by the way nicht Vektor ist. Wer jetzt denkt, Vektor Bool und Vektor Int wäre das gleiche. Nein. Vektor Bool ist was anderes. Die haben 2 verschiedene Dictionaries. Die haben Hashmap und irgendwie, frag mich nicht, Binary Tree Hashmap oder sowas. Die haben ja nicht, es gibt ja nicht mal viele. Ja, guck mal, das ist alles. Das ist alles. Array. Vektor, DQ, Forward List, List. So, dann gibt's noch einen Stack, eine Queue, ein Set, Multiset Map. Das ist ja nicht viel. Es ist jetzt ja nicht so, als reden wir über 150 Container. Warum? Jetzt ernsthaft. Also erste Frage, ich verstehe. Warum können die nicht einfach, weil... Moment, so. Kurz Musik zur Beruhigung. Warum können die nicht einfach... Ich meine... Einen Container filtern auf eine Bedingung, so wie man es hier, das ist eines der häufigsten Sachen. Das ist so häufig, dass JavaScript das auch einfach eingebaut hat, mittlerweile. Bei JavaScript machst du Array, Filter und gutes. Warum kann man, guck mal, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Containertypen, von denen man wahrscheinlich öfters 3 oder 4 verwendet. Warum macht man nicht einfach eine Filtermethode für diese Container und gut ist? Wo ist das Problem? Man kann ja sowas meinetwegen zusätzlich noch anbieten und das damit da unter der Haube implementieren. Aber warum nicht einfach eine Filtermethode auf den Standardvektor? Aber anstatt das zu machen, baut man sowas Komisches hier wieder. The fuck? Warum gibt es nicht Vektor.Filter? Ich verstehe, es hat sicherlich irgendeinen Grund, aber bestimmt nichts, was man nicht umgehen könnte. Und wenn es Sonderfälle gibt, das ordentlich beschreiben, wie sich das verhält und gut ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, das stimmt, in .NET passende Timer zu finden, ist auch beknackt. Es gibt ja noch einen neuen Timer jetzt mittlerweile in .NET. Es gibt jetzt in .NET noch Periodic Timer. Das ist der neueste Timer, weil 5 Timer-Klassen haben noch nicht gereicht. Wir brauchen jetzt noch eine 5. Timer-Klasse. Und das ist die erste Timer-Klasse, wo .NET sagt, wo Microsoft sagt, die taugt jetzt und die ist Async-Await-kompatibel und was auch immer. Dafür hat sie viele Features der anderen Timer nicht. Ich würde einfach vorschlagen, man verwendet irgendeine ordentliche Timer-Library von GitHub anstatt die Timer aus dem .NET-Framework. Aber immerhin ist es nicht so abartig wie C++. Gibt es die Reaction-Sounds irgendwo? Du meinst das hier? Ja, das gibt es. Das ist aus irgendeinem Anime, wo bestimmt die Weeps unter uns wissen, wie der heißt. Das ist von einer japanischen Text-to-Speech-Engine, was ich habe generieren lassen. Das gibt's nirgendwo. Das gibt's nur bei mir im Soundboard und ich weiß gar nicht, ob es die Text-to-Speech-Engine noch gibt. Wir brauchen ein Keck-Pia... Ja, brauchen wir. Unbedingt. So, genug aufgeregt jetzt. Ich muss mal kurz... Okay, sorry Leute. Ich muss mal kurz meine Uhr anziehen. Ich muss mal kurz Pulscheck. Pulscheck. Leider habe ich mich jetzt schon wieder abgeregt. Das war... 71. Okay, ich bin super entspannt. Ist schon wieder vorbei. Vorher hatte ich wahrscheinlich 65 oder sowas. 70 sind es jetzt nur noch. 69. 69 Puls. Ja, 68. Ja, C++. 67. Okay, es geht weiter runter. Es muss mich schon ein bisschen aufgeregt haben. So, hi Chat. Ich habe bald Physi Abschlussprüfung. Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks? Ich bin so nervös. Ja, ich hab Tipps. Mach alte Abschlussprüfung. Machst du denn schon alte Abschlussprüfung? Mach alte Abschlussprüfung. Einfach bestehen, genau. Just 5-Head, ja. Nee, just 4-Head. Einfach bestehen. Mach alte Abschlussprüfung. Da bist du auch deutlich sicherer danach, wie die IHK so Fragen stellt. Du musst, also das ist wirklich Pflicht, um eine Prüfung halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Du musst alte Abschlussprüfung machen. Also jemand, der ein halbes Jahr sich vorbereitet, oder halbes Jahr, der sich 3-4 Wochen vorbereitet mit alten Abschlussprüfungen versus jemand, der die Ausbildung 3 Jahre lang gemacht hat, Derjenige mit 3 bis 4 Wochen Abschlussprüfungsvorbereitung schreibt die bessere Prüfung. Ja, das kenne ich, das ist ganz nice. Was ist Allmann-Style-Indentation? Ach so, ich dachte, das heißt Allman, nicht Allmann. Ich habe gedacht, das ist für alle, die besonders pingelig sind oder so. Ja. Dann mag ich Allmann-Style. Bin gar nicht auf dem Laufen, bist du noch bei der neuen Firma? Ja, die Probezeit ist auch schon vorbei. Und ich bin immer noch da. Ja, sehe ich auch so. Geht das eigentlich im .NET-Umfeld? Ich weiß nicht, was du meinst, weil das. Ich bin mit dem Chat so weit hinten dran, das war noch vor meiner C++-Eskalation. Was ist das? Aha. Ich check's jetzt nicht so ganz auf die Schnelle. Wenn man Pointer in der Loop verwendet, wird immer die gleiche Variable genommen. Verstehe ich trotzdem nicht. Müssen wir uns demnächst mal angucken. Muss mir mal erklären, dann tippe ich das mal ein und wir probieren das aus. Hab Cake Piano schon vorbereitet. Es muss jetzt aber noch in irgendein Twitch-Emote-fähiges Ding gebracht werden. C geht tatsächlich. Also ich muss sagen, gute C-Libraries lassen sich nice benutzen. FFmpeg zum Beispiel. FFmpeg ist kompliziert, weil ein bisschen Legacy-Shit. Man muss ehrlich sagen, FFmpeg lässt sich in C echt nice benutzen. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Herr Schocker, danke schön für den Sub. Ich habe viele gut programmierte C-Libraries schon gesehen. C++ weniger. Die einfach angenehm zu benutzen waren. Ja, C ist halt, wenn man vieles, sagen wir mal, from scratch machen muss, ziemlich aufwendig, weil es halt wenig, was heißt wenig, nichts im Endeffekt eingebaut hat. Und manches halt auch sehr umständlich nur zu handhaben ist, ja. State musst du immer beispielsweise dann irgendwie als Void-Pointer irgendwo durchpassen und sowas oder irgendein Struct, mit dem du dann nichts machen darfst, durchpassen von einer Methode zur anderen. Aber insgesamt, also ich habe schon vieles Angenehme in C gesehen. In C++ selten. Ja, C-Makros gehen ja irgendwo noch. Hält sich ja in Grenzen. Aber C++-Templates ist halt echt. Ich finde, C++-Templates ist eines der besten und gleichzeitig beschissensten Sachen, die es an C++ gibt. Du kannst mit C++-Templates prinzipiell enorm coole Sachen machen. Leider ist es so übertrieben mittlerweile an vielen Stellen. Und es verbessert wirklich nicht die Compiler-Meldung, wenn was kaputt ist. Also mir fällt keine andere Programmiersprache ein, außer C++, wo ich beispielsweise zur Compile-Time checken kann, ob, wenn ich an eine Methode oder eine Funktion ein String übergebe, oder besser gesagt ein Character-Array übergebe, ob der größer ist als 15 Zeichen. Mir fällt keine Sprache ein, in der ich das machen kann. Runtime-Checks, klar, kannst du in jeder Sprache machen. Aber zur Compile-Time-Checken, ob der String, der übergeben wird, größer als 15 Zeilen ist und dann eine Compiler-Meldung schmeißen, da fällt mir keine Sprache außer C++ ein, in der das geht. In C++ ist es natürlich super eklig, wie das funktioniert. Das geht nur mit Templates, const, expr und irgendwie Weird Champ picks some shit, aber es geht. Das ist, also da sieht man, man kann schon enorm coole Sachen machen. Mit Rust Macros könnte man es vielleicht irgendwie machen, ja. Was ist ein Kritikpunkt an React? Ich habe keine Kritikpunkte an React. Ich kenne mich mit React nicht groß aus. Bisher, was ich von React gesehen habe, hat es mich auch nicht so angesprochen mit ihrer HTML in JavaScript-Geschichte. Letztendlich machen das ja viele Web-Frameworks so, aber die lassen dich wenigstens HTML in HTML schreiben und nicht, dass du es dann von Hand direkt rappen musst in JavaScript und dann auch Sachen umbenennen musst, die halt in JavaScript Keywords sind und sowas. Es ist alles Gewöhnungssache. Ansonsten, ich kann nichts Schlechtes über React sagen. Ich habe React schlicht und ergreifend nie groß ausprobiert. Helmcharts. Ja, morgen wird auch bei mir Helmcharts verwurstet. Habe ich schon richtig Bock drauf. Apache Airflow kenne ich gar nicht. Was ist das? Workflow, oh ne. Ich muss jetzt gleich ins Bett, Leute. Ich wollte noch irgendwas beantworten, was gerade jemand gepostet hat. Wo ist das denn? Oh, nee. Ja, ich kenne eins, aber das will ich nicht empfehlen. Ach so, ja, diese spezielle Sache weiß ich nicht. Pog. GLHF. Max, es gibt eine coole Seite wie Set-Servers. Da kannst du Sachen... Cool. The Cloud Native Hands-on Plattform für DevOps. Ach ja, cool. Speichere ich mir mal. Fände ich mega nice, wenn es noch mehr so Sachen wie Set-Servers gibt. Das macht richtig Bock. Und es ist guter Stream-Content. Und alle lernen was bei. Also finde ich nice. Muss ich mir mal angucken. Warum macht er das dreimal auf gerade? Windows ist richtig bepega gerade und... What the f... Windows! Okay, was auch immer. Fox Subscription, Herr Schocker. Ja, ich bin gleich im Bett. Habe ich irgendwas? Ich wollte noch irgendwas beantworten gerade. Vorschau, Chat gucken. Ah, das Plixer hatte was gefragt. Was würdest du für ein OS für den Kubernetes-Cluster empfehlen? Ich will den Cluster hauptsächlich für mich zum Lernen und Basteln aufsetzen. Gut, ich hätte ja gesagt, nimm eine Managed-Plattform, aber das willst du ja nicht. Puh, eigentlich egal. Eigentlich wurscht. Ich würde nicht sagen, also es gibt ja so ein paar Kubernetes-Distributionen. Sowas wie, oh, wie heißt das mit Immutable Configs und so. Tailwind? Halo S? Nee. Wie ist das? Nicht Nix OS, das meine ich nicht. Computer war, da guck ich jetzt. Core OS, Flatcar, nein. CELOS OS oder Talos. Talos OS. Heißt das, glaube ich. Das meine ich, genau. Das würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich würde sagen, das ist zum Einstieg gar nicht so nice, weil das ist halt sehr auf eine Sache zugeschnitten und dann hast du dann keine anderen Tools und kannst die Config nicht richtig updaten. Nimm irgendwas. Kannst du Ubuntu nehmen, irgendwas. Und dann leg los lokal. Ganz ehrlich, ich würde gar nicht mit einem vollwertigen Kubernetes-Cluster anfangen. Ich würde mit Minikube anfangen. Minikube ist ein Kubernetes, was du dir auf einem lokalen Rechner, auf einer lokalen Linux-Kiste installieren kannst. Unter der Haube startet es zwei Docker-Container mit der Kubernetes-Control-Plane drinne und noch ein bisschen anderen Kram. Aber einfach zum Basteln ist Minikube top. Guck, Minikube ist so easy, dass du einfach sagst, Minikube start und du hast einen Kubernetes-Cluster laufen. Ich habe noch alte Docker-Container laufen, das hatte ich. Minikube start, bam, fertig. Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil ich irgendwie noch was alles im Hintergrund laufen hatte. Das ist nichts, was du production-mäßig betreiben möchtest mit Minikube. Und dadurch, dass es in Docker selbst läuft, hast du vielleicht ein paar Probleme, was nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist gut. Minikube, kubectl, get pods -a, richtet dir auch direkt die Connection zu deinem lokalen Cluster ein. Ah, wir haben eine Hello Helm-App. Weiß ich nicht mehr, was wir da gemacht haben. Und wenn du fertig bist, sagst du Minikube Stop. Und, oder sagst, kannst du auch gleich sagen Minikube Delete. Ja. Und dann ist der ganze Cluster wieder weg. Extremely Pog. Also zum Basteln ist Minikube echt besser. Ja, das würde ich empfehlen. Und jetzt, Leute, ich gehe ins Bett. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Stream. Bis dann. See you. Na klar, habe ich doch gerade gemacht. Ich war noch in der VM. Bis dann. See you.